NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Februar 1760. Der Todestag von Anna Magdalena Bach.
Wer war sie? Wie war sie? Wie traf sie ihn?
Mein Vater war Hoftrompeter in Weißenfels. Und in unserem Hause war ein stetes Kommen und Gehen von Musikern. Er selbst war auch oft am Hof in Köthen, wo Sebastian Kapellmeister war. Ich hatte auch zuweilen in den Hofkonzerten dort gesungen, doch jedes Mal war Sebastian abwesend gewesen. An einem schönen Morgen jedoch, es war ein heller Frühlingsmorgen, wie ich mich noch gut entsinne, war ich ausgewesen und wollte mich gerade in das Wohnzimmer begeben, um ein paar grüne Zweige, die ich mitgebracht, in das Blumenglas zu stecken, als meine Mutter ihre Hand auf meinen Arm legte. »Wart ein Weilchen, Magdalena«, sagte sie. »Dein Vater hat ein Gespräch mit dem Kapellmeister Bach.« Mein törichtes Herz begann wild zu klopfen. Ich wollte schnell in mein Schlafzimmer laufen, um mir eine neue Schleife umzubinden, als mein Vater seinen Kopf durch die Tür steckte und rief, »Komm her, Kind, Herr Bach ist so gütig, sich einmal deine Stimme anhören zu wollen.« Da ging ich denn hinein und stand vor ihm.
»Willst du dein Herz mir schenken, so
willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließ die größten Freuden in deinem Herzen ein.
War es so? War sie so? Nein, so war es wahrscheinlich nicht und so war sie wohl auch nicht, Anna Magdalena, des großen Johann Sebastian Bachs zweite Frau. Aber so, sittsam errötend vor dem übermächtigen Genius, hätte sie eine Nachwelt gern gehabt, die 100 Jahre gebraucht hatte, um den 1750 gestorbenen Thomas Cantor als sozusagen Weltmeister der Musik zu entdecken, das deutsche Genie schlechthin, ernst, tief und gottesfürchtig. Das 19. Jahrhundert schuf den Mythos Bach. Wer aber war die Frau an seiner Seite?
Ja, das Lustige ist, ich habe keine Vorstellung.
Sagt Janina Klaassen, Musikwissenschaftlerin und Anna-Magdalena-Spezialistin mitten im Berliner Studententrubel.
Ich habe mir ein Passepartout zurechtgelegt und habe gedacht, ich kann diese Umgebung um sie herum vielleicht näher bestimmen und muss aber die Mitte leer lassen. Und das fühlt sich auch nicht wirklich.
Aber warum nicht? Haben wir denn nicht die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach?
Im Spätsommer des Jahres 1721, ein Jahr nach dem Tode seiner ersten Frau, hielt Sebastian bei meinem Vater um mich an. Ich hatte ihn nicht oft gesehen, doch öfter, als es meiner guten Mutter lieb gewesen wäre, an ihn gedacht. Und mir war klar geworden, lange bevor ich es zu hoffen gewagt, dass er mich zu seiner Frau machen wollte, dass ich nie einem anderen Mann gehören könne.
Generationen von Leserinnen und Lesern hat es nicht gestört, dass diese sogenannte Chronik gar keine war, sondern eine freie Fantasie, allerdings über ein festes Thema. Der große Mann aus der Nahsicht der bewundernden, liebenden, ewig sorgenden Ehe- und Hausfrau.
Ich empfand mich wie einen kleinen Strom, den der Ozean aufgenommen hatte. Ich war aufgegangen und eingehüllt in einem Leben, das tiefer und breiter war, als meins je hätte sein können. Und wie ich so Jahr nach Jahr in tiefster Vertrautheit mit ihm lebte, verstand ich seine Größe immer mehr. Oft sah ich ihn so gewaltig über mir, dass ich fast erschrak. Doch verstand ich ihn, weil ich ihn liebte.
Das ist reinster Kitsch, aber immerhin passgenau gemacht. Die Little Chronicle of Magdalena Bach, eines der meistgelesenen Bach-Bücher überhaupt, war eine Erfindung der englischen Schriftstellerin Esther Meynell. Das Buch erschien 1925 und wurde zum Erfolg, weil es den Übergroßen als Menschen zeigte, Bach privat. Anna Magdalenas Chronik lieferte eine ersehnte Home- und Love-Story aus dem Hause Bach. So wurde der Mythos umformatiert ins überschaubare Familienporträt. Erst aber die deutsche Übersetzung 1930 sorgte für die Aura des Originalen. Die Ausgabe ließ den Namen der Autorin kurzerhand weg und den Leser im Glauben, er halte einen authentischen Bericht in Händen. Die wahre Verfasserin mochte sich trösten mit den noch einmal sprunghaft steigenden Tantiemen. Und vor die wahre Anna Magdalena schob sich der Anna-Magdalena-Mythos. Was können wir wissen? Wir wissen, am 3. Dezember 1721
ist Herr Johann Sebastian Bach, hochfürstlicher Kapellmeister, allhier Witwer,
nämlich Witwer der im Jahr zuvor plötzlich verstorbenen Maria Barbara,
und mit ihm Jungfer Anna Magdalena, Herrn Johann Kaspar Wülkens, hochfürstlich sachsen-weißenpfälzischen musikalischen Hof- und Feldtrompeters eheliche jüngste Tochter, auf fürstlichen Befehl im Hause kopuliert worden.
Was das Köthener Trauregister nicht erwähnt, die Trompetertochter aus Weißenfels war nicht nur einfach Jungfer, sie war vor allem eine bereits gut ausgebildete und professionell aktive Sängerin. Über ein gemeinsames Gastspiel des Hoftrompeters und seiner Tochter im Jahr 1720 hat sich eine Quittung erhalten. Demnach wurden gezahlt
6 Taler dem Trompeter Wilken, so sich alle ihr hören lassen, 12 Taler dessen Tochter, so in der Kapelle einige Mal gesungen zur Diskretion.
Wir horchen auf. Die Tochter bekam das doppelte Honorar wie der Vater. Womöglich war der Hofkapellmeister Bach aus Köthen einmal Zeuge ihrer Kunst geworden. War sie ihm ins Auge gefallen? Jedenfalls wird sie, gerade 19 Jahre alt, 1721 als fürstliche Sängerin an den Köthener Hof engagiert. Nach einem halben Jahr heiratet sie den Chef. Ein Mann von 37 Jahren und mit 4 Kindern aus erster Ehe. War es Liebe, Frau Professor Klaassen?
Könnte ich mir schon vorstellen. Dadurch, dass sie eine Anstellung hatte, war sie nicht gezwungen. Sie musste nicht den erstbesten Bach nehmen, der ihr über den Weg lief.
Sie hätte den Bach nicht nehmen müssen. Aber in diesem Winter 1721 entschied sich Anna Magdalena gegen die Karriere. Sie heiratete eine Familie, sie heiratete aber keinen Übervater, sondern als Musikerin einen Musiker.
Das war offensichtlich eine kompetente Partnerschaft. Das heißt, berufstätig hatten die einen Überschneidungsfaktor jetzt außerhalb der Liebesbeziehung oder der Versorgungsbeziehung. Bach hatte ja schon Kinder auch zu versorgen. Der suchte natürlich auch jemanden, der diese Mutter dann noch ersetzt. Aber dadurch, dass sie Sängerin war und er sie als Sängerin am Hof von Köthen kennengelernt hat, hat er sie nicht sozusagen in ihrer Mutterfunktion kennengelernt, sondern in ihrer Berufsfunktion.
Gelegentlich singt sie noch. Belegt sind mehrere gemeinsame Gastspiele der Bachs, auch eine Reise ins ferne Kassel. Bach schätzt weiterhin, dass
meine itzige Frau gar einen sauberen Soprano singet.
Doch bald stehen die Kinder und die Verwaltung eines erheblichen Haushalts im Mittelpunkt. 13 kleine Bäche bringt sie zur Welt, nur 6 überlebten. Darunter 2 bedeutende Musiker, Johann Christian, der spätere Londoner, und Johann Christoph Friedrich, der Bückeburger Bach. Anna Magdalena kümmerte sich um Erziehung, auch um die Musikerziehung der Kleinen. Für Johann Sebastian kopierte sie und schrieb Stimmen aus. Das eigene Musikmachen beschränkte sich bald auf den häuslichen Rahmen. 1723 siedeln die Bachs nach Leipzig um. Aus dem Hofkapellmeister wird der Thomas Kantor. In der Kirche aber hat die Frau zu schweigen.
Das hängt ein bisschen von den Kirchenorganisationen an. Das war nicht grundsätzlich so. Das heißt, in anderen Kirchen hätte sie wahrscheinlich singen können, aber eben in der Leipziger nun nicht. Und jetzt, wenn ich jetzt das mal so von der Produktionsseite aus sehe, ist das natürlich ein Schlag.
War sie verbittert, dass sie an der Seite des großen Mannes und protestantischen Kirchenmusikers keine gefeierte Sängerin werden konnte, wie die Diven, mit denen sich Händel in London befasste? Wir dürfen das Leben der Anna Magdalena Bach nicht an heutigen Maßstäben von Selbstverwirklichung messen. Und doch wurde sie weltberühmt. Berühmter als jede Sängerin, deren Spitzentöne längst verweht wären. Und auch wir würden uns kaum an sie erinnern, gäbe es nicht jene zwei Klavierbüchlein, die in keiner pianistischen Hausapotheke fehlen.
Klavierbüchlein vor Anna Magdalena Bachin, anno 1722.
Hat sie selbst auf das Titelblatt gemalt, mit ein paar etwas übermütigen Kringeln oberhalb der Initialen. Von diesem ersten Klavierbüchlein ist nur ein Fragment erhalten. 1725, schon in Leipzig, legt Johann Sebastian das zweite Heft an. Er schreibt zwei Partiten hinein. Was dann folgt, ist ein einzigartiges Dokument eines einzigartigen musikalischen Familienlebens. Dieses zweite Klavierbüchlein liegt im Tresor der Berliner Staatsbibliothek.
Mir fällt als erstes auf, wie prachtvoll das ist, mit Prägedruck, eine Atlasschleife zum Verschließen. Es hat einen Goldschnitt, also ein sehr wertvolles Buch, in das man dann schöne Kompositionen, wertvolle Kompositionen einträgt, die mit den beiden auch zu tun haben. Oder auch, das ist vielleicht das traditionelle Bild, wo man sagt, das hat der Bach für seine Frau da reingeschrieben.
Alle haben reingeschrieben. Seite 68 kritzelt einer der Söhne eine Melodie auf die Worte: So oft ich meine Tobakspfeife mit gutem Knaster angefüllt. Daneben transponiert die Mama den Frühversuch in eine sangbare Lage und Vater Bach setzt eine neue Bassstimme dazu. Im zweiten Klavierbüchlein steht Fertiges neben Skizzen, Großes neben Kleinem, Säuberliches neben Tintenklecksen, Erfundenes neben Gefundenem. Das berühmteste von allen Bach-Menuetten, Jam-ta-ta-ta-ta-tam-tam zum Beispiel, ist gar nicht von Bach, sondern wahrscheinlich ein Mitbringsel des Dresdner Hoforganisten Christian Petzold. Den zweiten Teil bilden vor allem Gesangsstücke für den Eigenbedarf und neben der sehr weltlichen Aria di Giovannini, Willst du dein Herz mir schenken, überwiegen am Ende die großen Bekenntnisse protestantisch-pietistischer Glaubenslust, O Ewigkeit, du Donnerwort. Und die Zeugnisse einer unbedingten Sterbebereitschaft, Ich habe genug, gedenke doch mein Geist, zurücke ans Grab und an den Glockenschlag, da man mich wird zur Ruhe begleiten, auf dass ich glücklich sterben mag. Der Tod war immer nah im Hause Bach. Sieben Kinder musste Anna Magdalena begraben. Im Sommer 1750 stirbt Johann Sebastian. Seine zweite Frau überlebte ihn um 10 Jahre. Sie zog aus der geräumigen Thomas-Schulwohnung mit ihren Töchtern in eine kleinere Unterkunft und lebte recht und schlecht. Wir wissen wenig. In den Annalen der Stadt Leipzig taucht sie noch einmal auf. Anfang März 1760
hat eine Almosenfrau von 59 Jahren Herrn Johann Sebastian Bachs, Kantoris Witwe, an der Hainstraße den 29. Februar den Beschluss gemacht.
Gestorben war des Kantoris Witwe am 27. Februar, heute vor 250 Jahren. Dass sie als Almosenfrau starb, hat die Nachwelt empört. So endet Philipp Spitters große Bach-Biografie des 19. Jahrhunderts mit einem bitteren Schlusston.
Ihrem Sarge folgte die Viertelschule, wie bei den gänzlich armen Leuten. Ihr Grab kennt man nicht. So ließ die Stadt die kunstverständige Gattin eines ihrer größten Bürger zugrunde gehen. Die zurückgelassenen Töchter sahen eine Zeit, welche der Musik ihres Vaters fremd und fremder wurde.
Wir wissen, dass Almosenfrau immerhin hieß, dass sie unterstützt wurde und dass ein Viertel der Thomasschule so ärmlich nicht war. Doch die Legende ihres Endes in Armut ließ die Wiederentdeckung des großen Bach umso heller strahlen. Auch Anna Magdalena wurde zum Mythos. Wir kennen sie nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an Anna Magdalena Bach, die heute vor 250 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den römischen Kaiser Theodosius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.